Neue Medien.
Radio 1 Medienmagazin. Update your reality. Bringen Sie Ihre Realität auf den neuesten Stand, war das Motto der DLD-Konferenz, zu der in dieser Woche wieder Hubert Boder nach München eingeladen hatte. An 3 Tagen haben die Teilnehmer die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft, die Kultur, die Wirtschaft und das Leben an sich diskutiert. Es waren über 800 Kreative und Vordenker aus den Bereichen Mediengesellschaft, Technologie und Kunst eingeladen. Wegen angeblicher Begrenztheit bei der Anzahl von Presseplätzen gab es für Berichterstatter auch Absagen. Man verwies dann auf das kostenfreie Pressematerial. Da das Medienmagazin ein journalistisches Format ist, freue ich mich umso mehr, dass Daniel Fiene dabei sein konnte. Daniel, wie sieht denn das Realitätsupdate tatsächlich aus, das wir erfahren werden?
Also ich habe nicht nur gelernt, dass ab 2012 die kommerzielle Raumfahrt zu unserer Realität gehören wird, sondern auch, dass wir uns jetzt schon mal so langsam an ganz neue Begriffe gewöhnen müssen. Wir haben uns ja langsam daran gewöhnt, dass wir mit unseren kleinen Handys eine sogenannte Augmented Reality haben, also die Realität erweitern können. Und die sieht dann so aus, dass wenn ich ein Gebäude fotografiere, erkennt es das Handy und lädt dann den passenden Wikipedia-Artikel dazu. Aber jetzt geht's noch eine Stufe weiter. Jetzt kommt die Augmented Humanity, also die erweiterte Menschlichkeit. Und diese Vision wird von Eric Schmidt gezeichnet und nach seiner Ankündigung vor ein paar Tagen den Job als Google-Vorstandsvorsitzenden an den Nagel hängen zu wollen, hat er jetzt das erste Mal öffentlich gesprochen hier auf der DLD. Und er machte direkt klar, dass er mit Google verbunden bleibt. Denn die kommenden 10 Jahre würden viel spannender als seine ersten 10 Jahre.
Das Smartphone ist mehr als eine Ikone unserer Zeit. Es ist das Gerät unserer Zeit. Mal ein einfaches Beispiel. Wenn Sie Kinder haben, dann schlafen die oder sind online. Es gibt heute für Kinder nur diese 2 Zustände. In 2 Jahren werden mehr Smartphones als Computer verkauft. Das Wachstum ist jetzt schon stärker. Diese mobile Revolution nenne ich mobil an erster Stelle. Und sie hat eine einfache Regel. Was immer du machst, kümmere dich erst um das Mobile. Was ich immer wieder feststelle, die Top-Entwickler von jungen Firmen kümmern sich jetzt schon erst um das Mobile.
Also Schmidt gibt einen guten Botschafter für eine digitale Zukunft ab, aber natürlich immer mit dem Subtext, dass auch Google die passende Technik dazu liefert. Er sagt, die Smartphones helfen uns, nichts mehr zu vergessen, nie mehr allein zu sein, immer die passenden Empfehlungen zu bekommen, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Das geht dann von so ganz komplexen Dingen wie Weltfrieden bis hin zu profanen Dingen, wo wir dann an der nächsten Kreuzung abbiegen müssen.
It's amazing to me that they let humans drive cars. These things are very, very dangerous.
Ich verstehe nicht, warum wir Menschen Auto fahren dürfen. Autos sind sehr gefährlich. Sollten nicht Computerautos fahren, während die Menschen diese beobachten? Wir haben 7 Testautos umgerüstet. Wir haben sie über 1000 Meilen fahren lassen mit einem Fahrer, der im Notfall übernehmen konnte. Es gab aber keinen Softwarefehler. Es macht doch mehr Sinn, einen Autopiloten zu haben, der die Karte kennt und erkennt, was um das Auto herum passiert. Mehr Leute würden heute am Leben sein. Das ist ein wichtiges Thema.
More people will be alive, which is a pretty important thing in the world.
Ich glaube, ein geflügelter Ausdruck in seiner Rede war with your permission, also mit ihrer Erlaubnis. Er gab sich also extrem Mühe, das hat man irgendwie gemerkt, jetzt hier Google nicht als bösen Datenkraken dastehen zu lassen, wie das ja auch immer in einigen Medien immer wieder der Fall ist.
Dieses Bemühen zeigte er bereits vor einem halben Jahr in Berlin zur Funkausstellung in Kombination mit all diesen tollen Möglichkeiten, die die digitale Welt so bereithält. Mal abgesehen davon, dass selber Autofahren Spaß machen kann, glaubst du, dass sein Deutschlandbesuch nur der DLD galt?
Naja, ist ja schon so ein bisschen so, wenn man Dinge wiederholt, dann hofft man natürlich auch, dass die sich langsam einprägen, denn die Kritik wird ja an Google auch immer wiederholt. Aber man stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, ob jetzt am Ende des Tages das eher so eine typisch deutsche Angst ist, wenn er auch immer darauf rumreitet und sagt, with your permission oder mit ihrer Erlaubnis. Und darüber habe ich mit Gabe McIntyre gesprochen. Er ist ein bekannter Webvideoproduzent, der in den Niederlanden lebt.
I don't think it's just a German fear. I think it's something that everybody's, you know, starting to really question, not only about Google, but also about Facebook. And
ich glaube nicht, dass dies nur eine deutsche Angst ist. Ich glaube, dass jeder anfängt, Fragen zu stellen. Nicht nur über Google, sondern auch über Facebook. Es gibt Dinge, die die über uns wissen. Heute noch mit unserer Erlaubnis. Oft wissen aber die Leute nicht, dass sie oder für was sie eine Erlaubnis gegeben haben. Genau das sollte ein Thema sein. Das wird auch noch in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein Thema sein. sein, bis die nächste Generation sagt, das interessiert uns nicht mehr.
I think for the next 10, 15, 20 years maybe until the next generation is like, oh, we don't care anymore. It's gonna stay like that for a while.
Es ist also viel mehr eine Generationsfrage als eine deutsche Frage. Ja, und diese Frage muss nicht nur Google beantworten, sondern auch immer öfter Facebook. Ich meine, schließlich ist das soziale Netzwerk kein Hochschulphänomen mehr, sondern ein weltweites, wie mir David Kirkpatrick, Autor vom Buch Facebook-Effekt, sagte. Kirkpatrick berichtet von seinem Treffen mit dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und wie ihm das nachhaltig verändert hat.
When I met him in September of 2006, was his
Als ich ihn im September 2006 traf, hat mich seine Leidenschaft, der Umfang seiner Vision und sein Einsatz für eine fundamentale Kommunikationsplattform für alle Leute zu bauen überzeugt. Ich glaube, seine Persönlichkeit und seine Leidenschaft für das Projekt ist die größte Waffe, die Facebook für einen langfristigen Erfolg hat. Wenn wir über Probleme wie Privatsphäre und die Kontrolle über Freundesgruppen sprechen, dann weiß ich, dass er genau diese Probleme lösen möchte. Es ist aber einfach hart. Diese Probleme sind nur schwer zu lösen. Das sind computerwissenschaftliche Probleme. Facebook ist ein sehr komplexes computerwissenschaftliches Projekt. Hinter der Software steckt eine sehr anspruchsvolle Architektur.
It's an extremely sophisticated architecture from a software point of view.
Facebook muss sich auch immer stärker damit auseinandersetzen, was es bedeutet, auch neutral zu sein. Das erklärte auf der DLD Randy Zuckerberg. Das ist ja die Schwester von Mark Zuckerberg. Und das sehen wir gerade ganz aktuell auch in den Aufständen von Tunesien oder auch in Ägypten. Denn wenn einige Facebook-Mitarbeiter auch immer gerne Demokratie verteidigen würden, gelte der Hauptfokus immer der absoluten Sicherheit der Daten und Identität der Nutzer. Da wird Facebook nicht müde, das zu betonen, denn schließlich wolle man eine neutrale Plattform sein. Aber ob das natürlich in Zukunft so bleiben kann, das wird sich zeigen.
Und vor allen Dingen, Facebook ist ja auch kürzlich extrem hoch bewertet worden. Einige sprechen von einer neuen Dotcom-Blase, die auf uns dazukommt. Wie wurde darüber diskutiert?
Ja, hier waren einige eher der Ansicht, dass wir heute eine andere Blase haben als die Dotcom-Blase vor fast 10 Jahren. Es gibt zum Beispiel einen Fachkräftemangel, also der ist nicht nur ein Thema im deutschen Mittelstand, sondern auch im Silicon Valley. Google und Facebook kämpfen richtig um die besten Köpfe, damit sie die als erstes einstellen können, und deswegen würden gerade die Gehälter in astronomische Höhe schnellen, und das sei auch eine extreme Blase. Eine weitere Sache sind die überzogenen Kaufangebote. Vor einigen Tagen wollte Google die Webseite Groupon für $6 Milliarden kaufen. Und der Gründer von diesem Schnäppchenportal, Andrew Mason, war auch auf der DLD und hat seine Geschichte erzählt. Und Matthias Matusek, der Kulturkritiker vom Spiegel, war richtig begeistert von ihm, wie er mir dann auch erzählte.
Ich habe den Gründer und Eigentümer von Groupon angestarrt wie das Nasentapir im Zirkus Hagenbeck. Das ist der Mann, der einen 6 Milliarden Angebot von Google abgelehnt hat. Und der sieht aus wie, wie du und ich. Eher wie du als ich.
Vielleicht nur im Hemd oder so, keine Ahnung.
Ja,
so.
Ja, aber das finde ich so irre, dass man einfach sagt, nö, mache ich nicht. Ich mache jetzt erstmal das weiter, was ich so im Kopf habe. Das ist ein Hero. Ich finde, das hat eine derartige Subversion. Das ist so in your face.
Matusek wurde hier sozusagen zum Groupon-Groupie.
Mit Spannung wird ja aus den USA die erste iPad-Only-Zeitung aus dem Hause Murdoch erwartet. Verlegersohn James Murdoch war auf der DLD. Was hat er über das Projekt verraten?
Also das Projekt heißt ja The Daily, und James Murdoch kündigte an, dass es in wenigen Wochen starten soll. Zurzeit würden die besten Journalisten engagiert, wie er sagte. Denn am Ende hängt der Erfolg von diesem Projekt nur von der Qualität des Journalismus ab. Deswegen wollen sie komplett auf Agenturjournalismus, also das Umschreiben von irgendwelchen Agenturmeldungen, verzichten. Und es soll viel mehr Geschichten geben, die von den eigenen Leuten recherchiert werden. Und deswegen sollen 126 Journalisten angestellt werden. Und James Murdoch ist gespannt, wie sich das auch verändert, das ganze Verlegertum. Denn es gibt jetzt einen Abo-Rhythmus von einer Woche. Das heißt, nach jeder Woche können die Käufer sagen, wir bestellen bzw. bestellen wieder ab. Und so ein Abo kostet $9. Und da sind jetzt viele skeptisch, ob man mit so einem Preis überhaupt so ein ehrgeiziges Projekt finanzieren kann am Ende des Tages oder ob es da überhaupt genügend Interesse gibt.
Lass uns zum Schluss über OpenLeaks noch sprechen. Direkt nach der DLD ist ja diese Whistleblower-Website an den Start gekommen. Dahinter steckt Daniel Domscheit-Berg, der bislang Sprecher bei WikiLeaks war bis September 2010, der sich dann mit Julian Assange verkrachte und nun sein Konkurrenzprojekt gestartet hat. Bisher ist auf der Seite allerdings noch nicht viel zu sehen, außer einem Video über das technische Prinzip von OpenLeaks und allgemeine Erklärung. Liegt das nun nur daran, dass man OpenLeaks selbst nun wiederum geleakt hatte, also indiskret war und schon vorab etwas veröffentlichte und damit dann gezwungen wurde, vorfristig online zu gehen?
Ja, ich glaube, das ist so eine These, die da jetzt erstmal noch ein bisschen mitschwingt, denn dieser Alpha-Test ist erst einmal öffentlich nicht zugänglich. Es gibt einige Partner, die diese Briefkastentechnologie für geheime Dokumente testen sollen, aber öffentlich ist das noch nicht, so Daniel Domscheit-Berg.
Es geht um die Möglichkeit, solche Dokumente zu empfangen. Dieser Prozess ist der kompliziertere Prozess von beiden. Man kann relativ einfach etwas im Internet publizieren. Es ist sehr schwierig, etwas zu empfangen, ohne dass es eine Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen, woher dieses Dokument geschickt wurde. Das ist im Endeffekt das, was wir anbieten mit OpenLeaks. Das heißt, wir bieten auch keine Software, sondern eine Infrastruktur an, die verwendet werden kann, um solche Einreichungen möglich zu machen.
Ja, und da will sich Daniel Domscheit-Berg auch mit seinem neuen Projekt von WikiLeaks deutlich unterscheiden. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, wenn wir jetzt mal auf diesen Subtext von ihm achten, ja, dann sehen wir auch, was ihn an WikiLeaks gestört hat und was er jetzt bewusst anders machen möchte.
Naja, es geht also primär darum, dass wir festgestellt haben, dass man nicht zu viele Verantwortlichkeiten, zu viel Arbeit, zu viel Macht auch innerhalb von einem Projekt konzentrieren sollte, sondern dass es eigentlich wichtiger ist, nicht eine Lösung für alles zu bauen, sondern eben eine sehr spezialisierte Lösung für ein sehr spezialisiertes Problem. Und dann im Endeffekt wahrscheinlich viele spezialisierte Lösungen für spezialisierte Probleme. Das heißt, wir versuchen nicht den Ansatz zu verfolgen, mit einer Plattform alles abzudecken, von der Einreichung eines Dokuments und dem Schutz der Quelle bis zur Publikation dieses Dokuments, sondern eben nur diesen Einreichungsteil und den Schutz der Quelle abzubilden.
Am Ende steht und fällt der Erfolg von OpenLeaks aber eher mit dem Vertrauen, das die Nutzer jetzt diesem System entgegenbringen. Dann werden wir auch sehen, ob OpenLeaks funktionieren wird oder ob das jetzt eher nur so eine Art Geschichte ist, die aus dem WikiLeaks-Hype entsprungen ist. Das weiß auch Daniel Domscheit-Berg.
Wir haben über die letzten 3 Jahre auch die Techniker, die an OpenLeaks arbeiten, bei WikiLeaks Erfahrungen sammeln können, wie man ein solches System aufbaut. Dieses System, das technische System, besteht aus verschiedensten Komponenten, die Anonymität von Whistleblowern schützen können. Wir werden, und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, sicherstellen, dass es auch unabhängige Revisionen gibt von dem, was wir machen. Also wir werden mit anderen Organisationen arbeiten, die technische Infrastruktur, die wir unterhalten, überprüfen.
Aber bis sich OpenLeaks diesem Vertrauens- oder Realitätscheck unterzieht, wird es noch eine kleine Ewigkeit dauern, denn erst im zweiten Halbjahr 2011 soll es einen erweiterten Beta-Test für mehr Nutzer geben.
Das waren sehr dichte Tage der DLD-Konferenz in München, nochmal komprimiert und kompakt aufbereitet von Daniel Fiene. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Hey. Could you stand another drink? I'm better when I don't think. Seems to get me through.